Zuerst lese ich den Predigttext, um den es heute geht. Das ist aus Markus 3, die Verse 31 bis 35, nach der neuen Genfer Übersetzung und ist auch hier an der Wand zum Mitlesen. Inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete: Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und sie wollen dich sprechen. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen, und fuhr fort: Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Es tut mir leid, in dem Zusammenhang ist mir ein ganz alter Witz eingefallen. Und naja, es nützt nichts. Ich werde ihn erzählen, auch wenn es tapfer ist, weil Teile der Familie, also das Thema ist ja die liebe Familie, Teile der Familie sind da, aber die bekennen uns ja gut. Ich denke, die nehmen es mir nicht krumm. Also, ein kleiner jüdischer Junge, der ist mit seinem Vater unterwegs und der hat zum ersten Mal das Wort Mischpoke gehört, also jüdisch für Verwandtschaft. Und da er es nicht kennt, da fragt er seinen Vater: Sag mal, Papa, du Mischpoke, was ist das? Ist das was zu essen? Nein, sagt der Vater, das ist was zum Kotzen. Also, nein, je nachdem, was er erlebt hat. Genau. Also jetzt wäre es aber ein bisschen einfach, die Predigt zu beenden. Und sich zu denken, okay, Jesus in diesem Fall, der hatte einfach was gegen seine Verwandtschaft. Man könnte überlegen, keine Ahnung, er hatte vielleicht irgendwie eine ätzende Kindheit und will die einfach loswerden, will nichts mehr mit denen zu tun haben. Aber das wäre insgesamt ja ein bisschen komisch und ist ja auch an dem Text eigentlich komisch, gell? Wir Christen, wir sind doch so familienfreundlich. Das ist doch ein ganz wichtiger Wert bei uns, die liebe Familie. Fragt man sich schon, wie Jesus hier eigentlich so vorgehen kann. Warum macht er das? Und es macht Sinn, in den Zusammenhang zu gucken, in dem dieser Text steht. Also für alle Theologen unter uns, den Text, den haben wir jetzt ja nach Markus hier gelesen oder habe ich vorgelesen, der steht genauso auch bei Matthäus und bei Lukas, also bei den Synoptikern, ziemlich wortgleich. Und hier bei Markus, da steht er ziemlich am Anfang von dem Evangelium, von dem Bericht von Markus. Also vorher, Jesus, der hatte eigentlich gerade erst losgelegt. Er war von einem Verwandten, geht ja um die Familie, also von seinem Cousin, vom Johannes, war er getauft worden in der Wüste. Danach, so erzählt Markus, hat Jesus so eine Art Einzelbewährungsprobe, kann man sagen, so im 1:1 mit der Macht der Finsternis, ja, bei den Frommen heißt es immer die Versuchung, diese Geschichte, die hat er durchgestanden. Und direkt darauf hat Jesus angefangen zu lehren. Er hat den Leuten gesagt, dass Gottes Reich nahe ist. Und er hat Menschen so begeistert, dass die hinter ihm hergelaufen sind. Jünger, sagt man auch fromm dazu. Und er hat ganz viel geheilt. Dabei hat er böse Geister ausgetrieben, die Menschen gefangen gehalten hatten. Er hat Menschen heil und frei gemacht. Und das kann man sich ja vorstellen, das gab viel Aufmerksamkeit, viel Aufregung. Viele Leute haben ihn aufgesucht, sind dahin gegangen, wo er war. Er hat viele geheilt, auch zum Beispiel die Schwiegermutter von Petrus. Aber der hat es ihm scheinbar nicht krumm genommen, also das war dann schon okay. Und dann hat sich Jesus so eine Gruppe zusammengestellt an Leuten. Also Leute, mit denen er sehr dicht war. Vielleicht so ein bisschen so eine Art Wahlverwandtschaft, ganz frei nach Goethe. Und Klar, wenn so viel los ist, wenn eine Aufregung irgendwo ist, dann fangen auch Grundsatzdiskussionen an. Also besonders die Religiösen, die waren ja sehr kritisch. Vor allem auch, weil der Jesus hatte mit Leuten zu tun, ja, mit denen man eigentlich ja besser nichts zu tun hatte, wo man sich so von fern hält. Und dann waren die natürlich kritisch und haben gesagt, okay, wenn Jesus mit denen zu tun hat, dann kann er ja auch nicht so richtig gut sein, oder? Also man kann sich das vorstellen, viel Publicity, würde man heute sagen, viel Pro und Contra, viele Likes und Dislikes und all das war da los. Und Jesus war nicht direkt in seiner Heimat unterwegs, sondern in seiner Wahlheimat in Kapernaum. Da findet diese Geschichte statt. Und das kam natürlich auch seinen Verwandten zu Ohr. Ne? Das war ja nicht so eine große Gegend. Die waren eine Tagesreise weit weg. Und die haben sich auf den Weg gemacht, weil die hatten alles Mögliche über Jesus gehört und hatten das auch durchdiskutiert in der Familie. Und die waren ganz klar zu dem Schluss gekommen, okay, der Jesus, der muss völlig durchgeknallt sein. Der muss verrückt sein. So klar schildert das auch Markus 3, Vers 20 steht das. Also, da macht sich die Verwandtschaft auf den Weg und währenddessen ist Jesus auch mit Leuten am Diskutieren, die sich auch auf den Weg gemacht hatten. Und zwar waren Vertreter aus Jerusalem gekommen, Schriftgelehrte, also Vertreter von den Religiösen. Die waren nach Kapernaum gekommen, wo Jesus war. Und sie versuchten ganz klar zu machen, pass auf Jesus, haben sie gesagt, du kannst doch nur deshalb heilen, weil du mit dem Bösen verbunden bist. Da gibt es bis heute so ein Sprichwort, da heißt es, den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Also das genau haben die ihm vorgeworfen. Du bist mit der bösen Macht verbunden und deshalb kannst du heilen und kannst diese Wunder tun. Und Jesus, der war mit diesen religiösen Leuten, da war er sehr deutlich. Sonst, wenn man liest, ist er nicht unbedingt so ein ihr kommt alle in die Hölle Prediger, sondern er schildert ja ganz oft Beispiele und macht das irgendwie auf eine andere Art und Weise. Aber diesen Schriftgelehrten, die da waren, kurz bevor unsere Szene sozusagen passiert, denen sagt er ganz klar, Obacht. Der Vorwurf, den ihr hier macht, das ist kein Spaß. Das sollte niemals einfach so gemacht werden. Was ihr Schriftgelehrten sagt, das ist eine Sache, die Gott sehr ernst nimmt. Es geht ums Eingemachte sozusagen. Ihr dürft nichts gegen Gott und auch nichts gegen seinen guten Geist sagen. Das ist sehr schwerwiegend, so sagt Jesus ihnen, und das kann tödlich enden. Wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für irgendwie eine Predigtreihe oder so, aber auf der anderen Seite ist das eigentlich relativ klar. Ne? Wer Gott ganz bösartig verleumdet, der kann natürlich in dem Moment seine Gnade nicht spüren und auch erst recht nicht ergreifen. Das sagt Jesus diesen Religiösen, den Schriftgelehrten. Also Jesus hat gerade erklärt, es geht um Macht und um Einfluss und dann setzt unser Predigtext ein. Jesus ist im Haus, so wird er geschildert. Es ist alles voll Leute, die ihn hören, sehen, vielleicht auch berühren wollen. Es gibt so ein Lied, nur den Saum deines Gewandes berühren. Manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das hier singt, aber so waren die Leute da. Und in diesen vollen Raum, da dringt dann von der Tür her so eine Ansage durch. Jesus, deine Mutter, deine Geschwister sind da. Sie sind draußen und sie wollen dich sprechen. Keine Ahnung, vielleicht hat die Luft so im Raum ein bisschen geknistert. Es ist ja voll und lauter Menschen, die Jesus sehen und hören wollen. Manche sind überzeugt von ihm und andere sind ja eigentlich nur da, weil sie hoffen, dass er irgendwie was Falsches sagt, ne? Damit ihre Meinung bestätigt ist und damit sie dann sagen können, ah ja, das habe ich dir ja gleich gesagt, so ganz koscher ist die Sache mit diesem Jesus nicht. Und dann kommt noch dazu die Familie ins Spiel. Wir machen mal ein kleines Experiment. Wenn alle gleich mal ganz kurz die Augen schließen, passiert auch nichts. Und ich sage gleich ein Wort und ihr stellt euch das mal vor, so vor dem geistigen Auge sozusagen. Okay? Einmal alle Augen zu. Familie. Jetzt ist meine Frage, ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Wie viele Leute habt ihr gesehen? Wer hat 4 Personen gesehen? Bitte mal melden, richtig den Arm hoch. Ja, 5 Personen? Auch einige. 5 bis 9? Ja. Gibt es Leute, die mehr Personen vor ihrem Auge hatten? Okay, ja, vereinzelt. Also, wenn wir Familie hören, ne, wir haben ja oft so das von diesem lateinischen Familia her vor Kopf. Also so Vater, Mutter, Kind ist so ein bisschen unsere Vorstellung, oder 2 Kinder, ja, bei den Frommen auch mal 3, aber so im Allgemeinen ist das oft so ein Bild, was man hat. Der Luther, der hat hier noch anders übersetzt, der hat ganz oft mit Hof übersetzt oder mit Haus. Also da war noch ein anderes Bild, ne? Eine Familie, das ist eine ganze Sippe, da gehört noch mehr dazu als jetzt nur Eltern und Kinder. Und in diesen Zusammenhängen, da geht es dann nicht nur um genetische Verbindungen, sondern ja, das war ja so eine ganz prägende Einflusssphäre sozusagen. Die wirtschaftliche Sicherheit hängt in diesen Texten und auch früher hing von der Familie einfach ab. Der ganze gesellschaftliche Rückhalt, all das bricht sich in so einem Wort mit drin. Klar, und Jesus, er hat ja nicht hier im Siegerland gelebt, sondern im Orient, zu einer anderen Zeit. Und möglicherweise hat Familie da so eine ganz andere Bedeutung gehabt. Wir haben einen Freund, der ist aus Somalia und lebt schon viele Jahre hier in Deutschland. Jetzt hatte er letztes Jahr die Chance, nach Afrika zu fliegen und da ja, Teile seiner Verwandtschaft zu treffen. Wir haben ihn zum Flughafen gebracht und haben gesagt, oh ja, bring viele Fotos mit. Interessiert uns doch, wie es da so ist. Und er ist wiedergekommen und hat er auch gemacht. Der hat Fotos mitgebracht. Und es gab Fotos von Schwestern, Brüdern, Neffen, Nichten, Tanten, Onkels, was auch immer. Es gab kein einziges Foto von irgendeiner Landschaft oder von irgendeiner Stadt. Also man konnte nichts anderes da drauf sehen. So wichtig kann Familie sein. Und möglicherweise haben die Leute, die in der Geschichte bei Jesus saßen, genau das vor Kopf. Jesus, deine Verwandtschaft ist da, so rufen die es von der Tür. Deine Familie, sie wollen dich sehen. Und jetzt ist vielleicht so ein bisschen die Erwartung, okay, er bietet dich nach draußen und grüßt sie. Und alle gucken, was wird Jesus denn jetzt machen? Und Jesus, der verdichtet die Situation nochmal. Er stellt sich dahin und fragt, wer sind meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Ja, jetzt könnte man natürlich schon auch sagen, eigentlich ist es ja schon, Entschuldigung, also das ist ja nicht so eine wirklich schlaue Frage. Er müsste doch wirklich wissen, wer seine Geschwister sind, wer seine Familie ist. Er kann die doch nicht verleugnen. Aber Jesus, der beantwortet ja hier die Frage selbst. Er sagt, oder da ist geschrieben, er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Okay, jetzt könnte sich natürlich die Familie vielleicht da drin bestätigt fühlen, in der Annahme, ne? Deshalb haben sie ja auf den Weg gemacht nach Kapernaum, weil sie dachten, okay, der ist irgendwie ein bisschen durchgeknallt, der Jesus, der ist verrückt geworden und wir müssen ihn heimholen in die Familie. Kann man ja nicht einfach so machen, sich eine neue Familie aussuchen. Netterweise, und so ist Jesus nur einfach, erklärt er aber sein rätselhaftes Vorgehen. Er sagt, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. wer den Willen Gottes tut. Darum geht's. Hier ist Jesus wieder bei dem Thema, über das er direkt vorher mit den Religiösen, mit den Schriftgelehrten gesprochen hatte. Wer hat welchen Einfluss? Wer hat welche Macht? Ging es bei den Religiösen vorher um die Macht der Finsternis? So geht es jetzt um die Macht der Verwandtschaft, der Familie. Gut, je nach Familie ist das fast dasselbe, aber also ernsthaft, Jesus, der betreibt hier kein Familienbashing oder er muss auch keine frühkindlichen Neurosen überwinden oder sich pubertär abgrenzen oder irgendwie sowas. Er macht klar, auf was es ankommt. Den Willen Gottes tun und leben. Und ja, Jesus hatte familiär auch eine komische Position. Er war Sohn Gottes und Sohn des Menschen. Seine Mutter, die stand vor der Tür und sein Vater, der war im Himmel. Und ja, wenn wir die Bibel weiterlesen oder auch schon kennen, dann wissen wir auch, okay, dieser Text, das ist keine Absage an Familie oder an Verwandtschaft. Das ist eher eine Einladung. Setzt euch dazu, tut Gottes Willen, dann sind wir geschwisterlich verbunden. Jesus, der sagt nicht Nein zur Familie. Und auch später, er kümmert sich noch am Kreuz drum, dass es seiner Mutter wohl ergeht. Einer seiner Brüder ist später tragender Ältester in der Gemeinde. Und darum geht's, Jesus, gemeinsam unterwegs sein, den Willen Gottes tun. Jetzt ja die Frage, was heißt das für uns? In Bezug auf unsere Familie, auf deine Verwandtschaft, auf deine Bindungen und Prägungen. Gottes Willen tun. Das beten wir ja auch immer im Vaterunser, ne? Dein Wille geschehe. Aber was könnte der Wille Gottes mit deiner Familie zu tun haben? Vielleicht ist sich das zu fragen schon mal die halbe Miete. Gott, was ist dein Wille? Wie soll ich mit meiner Familie umgehen? Wie soll ich mit dem Einfluss umgehen, der durch meine Herkunft über meinem Leben schwebt? Und möglicherweise ist das schon auch das Wichtigste, was ich von hier aus mitgeben kann. Diese Frage mitzunehmen. Wie kann ich Gottes Willen tun? Auch im Hinblick auf meine Familie. Ah, das kommt gleich später noch. Und warum ist die Frage möglicherweise wichtiger als eine Antwort, die ich jetzt ja einfach von hier geben könnte? Vielleicht, weil es so viele unterschiedliche Menschen gibt, auch hier im Raum. Und jeder von denen, die hier sind, hat irgendwie eine Familie. Und diese Familien, die haben ja Einfluss auf unser Leben. Oft, das muss man auch sagen, sogar die Teile der Familie, die schon längst tot sind. Da haben Eltern und Großeltern in unser Leben reingesprochen. Und vieles von dem, was sie uns mal beigebracht haben, das hat noch einen großen Einfluss. Ich arbeite in Gießen in so einer Beratungsstelle mit und da ist es schon so, dass bei fast allen Themen, die auf den Tisch kommen, bei allen Problemen, so das Thema Herkunft, Familie noch irgendwie im Hintergrund schwebt. Das kommt immer wieder auf und damit irgendwie umzugehen, ist ein entscheidender Punkt. Keine Ahnung, vielleicht kommst du aus einer dysfunktionalen Familie. Es gab immer Ärger, es gab Stress, es gab Gewalt, körperlich und seelisch. Wir kennen das aus unserer Arbeit in Paraguay. Da ist Familie so ein wichtiges Wort auch, so ein hoher Wert auf der einen Seite und gleichzeitig gibt es so viel Schlimmes, so viel Kaputtes, was in den Familien passiert. Und manchmal ist das kaum auszuhalten. Das haben wir bei den, wir hatten Pflegemädchen, da haben wir das erlebt. Das Gute ist, es ist überwindbar. So wie Jesus hier von 9 Geschwistern spricht, vom neuen Vater im Himmel. Und trotzdem, klar, wer das erlebt hat, das hängt irgendwie noch mit drin. Vielleicht kommst du auch aus einer guten Familie. Und das Gute ist, das ist ja auch weiter lebbar. Vielleicht sind deine Familienangehörigen gleichzeitig Glaubensgeschwister. Und es ist ein guter Einfluss da. Und vielleicht, und das ist sehr wahrscheinlich, hast du beides erlebt. Licht und Schatten. Und ja, auch gute Familien geben immer mal irgendwie was Schweres weiter. Blut ist dicker als Wasser, heißt es da, ne? Und das kann gut, aber das kann auch schwierig sein. Je nachdem, was welchen Einfluss auf dein Leben hat. Das Gute ist, Jesus hat dir und mir einen Maßstab gegeben, um zu überprüfen, was oder wer welchen Einfluss hat. Der Maßstab, von dem er hier redet, das ist Gottes Wille. Und wenn wir das, was uns beschäftigt, was uns vielleicht auch hält oder ja auch fertig macht, wenn wir das an Gottes Willen prüfen, dann ist die Idee dahinter Freiheit. Das Gute behalten und das, was schwer, was belastend ist, auch loszuwerden. Du bist Gottes Kind. Und das nicht nur dem Namen nach, sondern wirklich. Und du bist frei zu prüfen. Es geht um die Freiheit. Freiheit zu wählen, auszuwählen, unter welchem Einfluss du eigentlich stehst. Dazu ein paar Fragen, die sind jetzt da auch eben auch schon aufgetaucht, ne? Was hat denn Einfluss? Vielleicht aus deiner Herkunftsfamilie, auf dein Denken, Fühlen, auf das Handeln. Und wo hat vielleicht das, was da einfach mitgegeben wurde, was passiert ist, wo hat das vielleicht eine zu große Wirkmacht? Wo ist Gottes Wille vielleicht ganz anders als die Erziehungsideale der Eltern und Großeltern? Zum Beispiel im Umgang mit Leuten, mit denen man eigentlich besser nichts zu tun hat. Oder ja, es gibt ganz viele Sachen, mit denen man einfach aufgewachsen ist, wo möglicherweise Gottes Wille anders ist. Ist es eigentlich Gottes Wille, wenn du schlecht von dir selber denkst, wenn du dich irgendwie minderwertig fühlst? Ist es Gottes Wille, dass du Leute irgendwie einstufst, einsortierst, beurteilst und das auch bei den Verwandten passiert? Ist es vielleicht der Wille des Vaters im Himmel, alte Freund- und Feindvorstellungen zu überwinden? Und ja, die gibt es ja auch innerhalb der Familie. Ich will das zum Schluss nochmal in einem Bild sagen. Manche haben vielleicht eine Idee, um welches Sprichwort es geht. Genau, der Apfel, er fällt nicht weit vom Stamm. Das wird mal schnell über Leute gesagt, gell? Und damit ist ja dann auch schon alles gesagt. Die Familie, die hatte vielleicht noch nie so richtig Taug. Oder ja, schon dem sein Alter, der war so schräg drauf, wie soll der Sohn das jetzt besser machen, ne? Oder auch die Oma, die waren schon so dumm dreist immer in der Familie. Kein Wunder, dass das Enkelchen auch so ist. Das Tragische daran ist, dass die Äpfel das auch oft so verinnerlicht haben. Unsere Familie, die ist nun mal so. Das ist genetisch bedingt, das ist nicht veränderbar. Und das ist tragisch. Jesus, der greift genau das auf, wenn er sagt, auch wenn du von einem schwierigen Stamm vielleicht kommst, wenn da nicht alles wunderschön blühend und grün immer war. Es kann Veränderung geben. Der Wille des Vaters ist nicht, dass du irgendwie zurückbleibst. Und der ist auch nicht, dass du unter so einem Stamm irgendwo verfaulst. Mein Wille ist, dass du gemeinsam mit neuen Geschwistern in einer neuen Familie und, Klammer auf, klar, in der neuen Familie, das war ja das, was Jesus auch gesagt hat und auch gelebt hat, da sind möglicherweise auch welche dabei, die vom selben Stamm gefallen sind. Das wäre ja sehr gut. Also mein Wille ist, dass du mit neuen Geschwistern in einer neuen Familie lebst und dass du dort unter einem guten Einfluss meinen Willen suchst und tust. In Liebe. Du bist mein Kind. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen in Jesus Christus. Amen.